Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Zu Gast bei uns ist Politikwissenschaftler und Iran-Experte Professor Mohsen Masarrat. Herr Masarrat, vielen Dank, dass Sie hier sind.
Danke auch für die Einladung.
Wir haben einiges zu besprechen, vor allem die sehr aktuelle Krisenlage zwischen Washington und Teheran, die sich in den letzten Wochen zuspitzt. Wir wollen versuchen, der Krise einen geopolitischen Kontext zu geben und die Rolle Europas zu verstehen. Wie bewerten Sie die Lage, die es momentan zwischen den USA und dem Iran gibt?
Man kann sagen, die Lage ist sehr kritisch. Ein Fehler von einer der beiden Seiten könnte zu einem verheerenden Krieg führen, zu einem Flächenbrand in der Region. Insofern müsste die Weltgemeinschaft, müsste die EU alle betroffenen Seiten alles dran setzen, um einen solchen Krieg zu verhindern.
Die Rolle der EU ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich in diesem Konflikt. Können Sie diese erklären?
Man kann generell sagen, die EU steckt in einem riesigen Dilemma. Sie ist nicht nur in Bezug auf Iran, sondern generell, sie erscheint als eine wirtschaftliche Großmacht, aber außenpolitisch handlungsunfähig. In allen Fragen tritt die EU mit halben Lösungen auf, mit wenig Bewusstsein, mit Kuscheln vor dem großen Bruder. Man kann vergleichen hier die EU und USA vor allem mit dem Kaninchen vor der Schlange, das immer zittert, wenn die Schlange einmal hustet. So kann man das bildlich zusammenfassen. Ja, das hat aber auch seine Gründe, das hat seine historischen Gründe.
Sie sprechen da von drei großen Abhängigkeitsgebieten, wenn man so mag, von sicherheitspolitischen, energiepolitischen und währungspolitischen Abhängigkeiten. Wir werden jetzt versuchen, diese drei Gebiete zu erklären. Wir würden mit den sicherheitspolitischen anfangen. Wie würden Sie das beschreiben und welche historischen Momente haben da reingespielt?
Man kann sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg sind die US-Beziehungen zu der gesamten Welt, speziell zu Europa, nach und nach gewachsen. Die USA haben es geschafft, im Kontext mit dem Kalten Krieg und auch danach solche grundlegende Abhängigkeiten für die EU von sich zu schaffen, dass die EU jetzt in eine außenpolitisch, geopolitisch in eine ausweglose Situation erscheint. In Bezug auf Sicherheitspolitik war das so, dass während des Kalten Krieges die EU ohnehin unter dem nuklearen Schutzschirm der USA gestanden hat und im Grunde genommen total abhängig war von dem Goodwill der USA, was mit EU in einem Konfliktfall mit Sowjetunion geschehen soll. Wir können das sehr gut an dem NATO-Doppelbeschluss erkennen, wo die USA versucht haben, in Westeuropa Mittelstrecken zu stationieren. Damit wäre beinahe Europa zu einem Schlachtfeld, zu einem atomaren Schlachtfeld funktional geworden. Dies ist verhindert worden, zum Glück durch die europäische Friedensbewegung und durch Glasnost-Politik von Gorbatschow, dies verhindert worden. Aber der Versuch ist nach wie vor, auch nach der Beendigung der Blockkonfrontation ist nach wie vor da, Europa massiv unter dem eigenen sicherheitspolitischen Würggriff zu halten. Man könnte die Stationierung von den 20 nuklearen Bomben in Deutschland dazu zählen. Ich glaube, dass diese durchaus die Funktion haben, Deutschland sozusagen sehr stark von sich nuklearpolitisch, sicherheitspolitisch abhängig zu halten. Denn solange solche Atomwaffen auf dem deutschen Boden existieren, die Russland, heute nicht mehr Sowjetunion, sondern Russland, bedrohen könnten, solange ist auch Deutschland Zielscheibe eines Planspiels natürlich von Russland. Russland ist gezwungen, aufgrund dieser Atomwaffen in Deutschland, Deutschland als Gegner aufzufassen. Dieser Zwang ist aus meiner Sicht von USA bewusst herbeigeführt worden, damit ein Konflikt, sicherheitspolitischer Konflikt zwischen Deutschland und Russland verankert wird, strukturell verankert wird, und damit Deutschland bei jeder Gelegenheit daran denkt, wie abhängig dieses Land von USA ist, und damit das Feindbild Russland heute noch weiter das Feindbild Sowjetunion ersetzt. Also wir sehen das auch in der Propaganda, wie sehr Putin, wie sehr Russland weiterhin als Feindbild existiert, also eine Bedrohung gegenüber Deutschland. Das hängt mit dieser nuklearen Abhängigkeit Deutschland von USA zu tun. Die USA haben es geschafft, diese Abhängigkeit, die schon da war während des Kalten Krieges, noch zu extrapolieren, historisch zu extrapolieren bis auf die Gegenwart.
In Deutschland ist diese Abhängigkeit von den USA ja quasi im Grundgesetz verankert. Wie funktioniert diese Abhängigkeit für andere Länder? Welche Hebel gibt es da?
Für andere Länder?
Wie Frankreich zum Beispiel oder Großbritannien?
Ja, es sind zwei verschiedene Optionen. England war viel stärker als jedes andere europäische Land, immer abhängiger Staat von den USA, und zwar auf freiwilliger Basis. Es gibt eine historische Koalition, kann man sagen, zwischen USA und Großbritannien. Nach dem Übergang der Hegemonialmacht von British Empire auf die USA, vor allem nach dem oder während des Zweiten Weltkrieges, entwickelte sich ein sehr enge militärpolitische, auch ökonomische Koalition zwischen Großbritannien und USA. Diese Koalition besteht weiterhin. Wir sehen, dass Tony Blair zum Beispiel sehr schnell und bedingungslos mit den USA in den Irakkrieg gezogen sind, während Deutschland und Frankreich hier mit einer gewissen Distanz oder sogar dagegen reagiert haben. Frankreich war schon immer ein unabhängiger EU-Staat, also relativ stärkere Unabhängigkeit war für Frankreich typisch als für Deutschland und Großbritannien. Das artikulierte sich, diese relative Autonomie für Frankreich, an vielen Konflikten, an Währungskonflikten, und existiert immer noch. Aber dennoch ist ganz EU im Würggriff der USA. Wir sehen das auch im Zusammenhang mit dem massiven Druck der USA auf europäische Länder, die auch NATO-Partner sind, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen auf 2%. Unglücklicherweise haben diese Staaten freiwillig in einem NATO-Abkommen diese Verpflichtung sind sie eingegangen. Und nun macht die USA Druck auf europäische Staaten, möglichst schnell die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Und das bringt die EU-Staaten in eine noch stärkere Abhängigkeit von den USA.
Aber warum sagt dann Ursula von der Leyen, dass dieses 2%-Ziel Deutschland unabhängiger machen würde?
Das ist eine Konstruktion. Ob es ihr bewusst ist oder nicht, auf jeden Fall hilft ihr argumentativ, das zu behaupten. Aber das widerspricht der Realität. Denn Unabhängigkeit, militärische, nukleare Unabhängigkeit von USA kann nicht erreicht werden durch höhere Rüstungsausgaben. Denn die höhere Rüstungsausgaben bedeutet, dass ein Großteil des Rüstungsbedarfs wiederum aus USA besorgt wird, weil der US-militärische militärisch-industrielle Komplex viel weiterentwickelt ist, technologisch, als die europäische. Also werden die Europäer weiterhin in Abhängigkeit bleiben und ihren Bedarf hauptsächlich aus USA decken. Und das bringt die europäischen Staaten in eine noch größere militärische Abhängigkeit. Insofern ist das, was Frau von der Leyen behauptet, eine Konstruktion, die mit der Realität nichts zu tun hat.
Das hört sich ja ziemlich ausweglos an. Haben Sie Lösungen vielleicht, wie Deutschland, zumindest Deutschland, sich aus dieser Abhängigkeit herausbewegen könnte, zumindest die ersten Schritte machen könnte?
Ja, dazu bedarf es, sicherlich gibt es Lösungen, dazu bedarf es mutige Entscheidungen. Zuallererst müssten meines Erachtens die nukleare Waffen, die in Deutschland stationiert sind, die US-nukleare Waffen, von Deutschland abgezogen werden. Damit wäre der Druck auf Russland, der nukleare Druck, weg. Damit könnten auch europäische Staaten mit Russland zusammen einen neuen nuklearen und auch konventionellen Abrüstungsprozess in Gang setzen, der zum Ziel führen kann. Dagegen sind natürlich die USA. Die USA haben kein Interesse an einem globalen Abrüstung, aber das muss von Europa, das muss von einer Kooperation zwischen EU und Deutschland in Gang gesetzt werden. Es gibt keine andere Möglichkeit, als zu einer Abrüstung zu kommen, als durch die Kooperation, als durch den Abbau erstens von Bedrohungspotenzialen auf europäischem Boden und zweitens Abbau von Feindbildern, die existieren. Das halte ich für fundamental und ich glaube, dass die Friedensbewegung in Deutschland und Europa genau das erkannt hat und genau in ähnlicher Form politische Forderungen an europäische Regierungen, an die Bundesregierung richtet.
Das heißt, Abrüstung führt zu einer Unabhängigkeit?
Das wäre langfristig die strukturell eindeutig nachvollziehbarere Lösung, sich von den militärischen Abhängigkeiten zu lösen und um dann in der Lage zu sein, die eigene ökonomische Macht entsprechend hoffentlich im Sinne einer neuen Friedensordnung zu nutzen. Das ist genau richtig.
Wenn man von Abrüstung spricht, Deutschland ist ja einer der größten Waffenexporteure der Welt. Wie unabhängig ist Deutschland, an wen es Waffen verkauft?
Ja, da kann man schon sagen, dass es Parallelen gibt zwischen deutscher Rüstungsexportpolitik und der US-Exportpolitik, wenn man bedenkt, dass ein Großteil der deutschen Waffenexporte in den letzten Jahren nach Saudi-Arabien und nach Vereinigten Arabischen Emiraten gegangen ist. Das sind die beiden Hauptempfängerstaaten der US-Rüstung. Insofern sieht man schon faktisch eine Parallele, ob das nun diese Parallele technologisch bedingt ist, muss man untersuchen, aber faktisch gibt es einen Zusammenhang.
Ich würde dann gerne auf die Energiepolitik zu sprechen kommen. Es ist ja kein Geheimnis, dass die USA im Mittleren Osten nicht nur Demokratie exportieren, sondern bestimmte energiepolitische Interessen haben. Schon in den 70er Jahren gab es die Carter-Doktrin, die es festgelegt hat, dass der Mittlere Osten eine existenzielle Rolle für die USA spielen in der Energiepolitik. Wie hat diese Doktrin den Kalten Krieg überdauert und welche Bedeutung hat sie heute noch?
Ja, die energiepolitische Abhängigkeit der EU hat sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg nach und nach so entwickelt, dass die USA in der Lage waren, die realen Handelsbeziehungen zwischen dem Mittleren Osten und Europa im Sinne ihrer Hegemonialpolitik zu lenken. Es ist in der Tat so gewesen, dass nach dem Krieg die europäischen Staaten, vor allem Deutschland, relativ schnell aus der eigenen Kohleproduktion, die zu teuer war, ausgestiegen sind und ihren Energiebedarf zu einem großen Teil aus den Importen aus dem Mittleren Osten gedeckt haben. Man kann sagen, dass dieser Umstieg von eigener Kohle zu Ölimporten aus Mittlerem Osten mit Billigöl den Wachstumsprozess in Europa enorm beschleunigt hat. Man kann am Beispiel von der Schweiz zum Beispiel genau sehen, dass die Schweiz versucht hat, auf billiges Öl Steuern, Mineralölsteuern draufzuschlagen und diese ganz konkret für eigene Autobahnprojekte einzusetzen. Das ist in Deutschland ähnlich geschehen. Man hat viele Infrastrukturprojekte über Einnahmen der Mineralölsteuer finanziert, weil die USA es die USA dafür gesorgt haben, dass das Öl aus dem Mittleren Osten zu Spottpreisen nach Europa und in die ganze Welt kommt. Sie sehen, hier ist ein Win-Win-Prozess, Win-Win-Strategie zugunsten von Europäern zu Lasten der erdölproduzierenden Staaten, die aber die Vereinigten Staaten garantieren. Sie garantieren diesen Prozess des billigen Energiebedarfs in Europa und des ökonomischen Wachstums durch ihre Politik in den mittleren Oststaaten, diese Staaten so zu ihrem von ihnen abhängigen Bündnispartnern zu machen, dass sie bei diesen billigen Ölexporten auch bleiben. Saudi-Arabien ist nicht ohne Grund der wichtigste energiepolitische und jetzt auch außenpolitischer Verbündete der USA. Saudi-Arabien hat immer dafür gesorgt, dass das Öl möglichst billig bleibt. Und das bedeutet, dass Europa hier von der Gunst der US-Politik im Mittleren Osten abhängig wurde und auch abhängig ist. Die USA selbst importieren ja aus dem Mittleren Osten so gut wie kein Erdöl. Sie decken ihren Bedarf aus den südamerikanischen Quellen, vor allem Mexiko, aus Venezuela. Und jetzt sind sie sogar über Nutzung von Fracking-Technologie unabhängig geworden. Sie sind zu den größten Ölproduzenten aufgestiegen, aber dennoch haben sie ein Interesse, hegemonialpolitisches Interesse, die Versorgung Europas, Versorgung Japans mit Öl, mit dem billigen, nach wie vor billigen Öl aus dem Mittleren Osten, sicherheitspolitisch zu garantieren und den Europäern immer wieder klar zu machen, ihr Wachstumsmodell ist in Schulden der amerikanischen Sicherheitspolitik. Trump sagt das jetzt ganz offen, das haben die anderen US-Präsidenten nicht gesagt. Trump sagt ja ganz offen, wir wenden erhebliche Kosten auf für die Sicherheitspolitik Europas. Nun muss Europa ihrerseits auch durch Rüstungsausgaben, durch höhere Rüstungsausgaben den Vereinigten Staaten Verantwortung abnehmen. Sie sehen, welches doppelte Spiel die USA hier machen. Sie zwingen USA, die europäischen Staaten in eine Situation der Abhängigkeit von billigem Öl und dann verkaufen sie dies auch noch als ein Plus für sich, um die Europäer wieder zusätzlich noch durch ihre Rüstungsausgaben von sich abhängig zu machen. Diese Beziehungen, diese Verflechtungen sind meines Erachtens in der europäischen Öffentlichkeit überhaupt nicht sichtbar. Die muss man sichtbar machen, um sich aus diesen Zwickmühlen sozusagen nach und nach zu lösen.
Das heißt, dass die Energiepolitik der USA im Mittleren Osten schon immer ein mächtiger Hebel war, um eurasische Annäherungen zu vereiteln. Es ist ja klar, warum das für die USA vom Interesse ist. Aber warum nimmt die EU das an? Auch in den Massenmedien ist ja davon die Rede, dass eine Annäherung an Russland zu einer energiepolitischen Abhängigkeit führen würde. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, wir müssen auch differenzieren und einen Blick werfen auf die unterschiedliche Strömungen, politische Strömungen, auch Staaten innerhalb Europas. Einige Staaten, vor allem Deutschland, hat unter Schröder Grüne, also SPD, grüne Regierung erkannt, dass Diversifizierung der Abhängigkeiten im Interesse von Deutschland und Europa ist. Deswegen hat damals die Regierung und davor auch die Kohl-Regierung durchaus ein Interesse gezeigt, mit Russland ins Geschäft zu kommen und aus Russland Gas und Erdöl zu importieren. Das ist auch gelungen. Nicht ohne Grund hat Schröder dann für sich eine neue Zukunft im russischen Ölkonsortium gesehen, um diese Struktur, die entstanden ist, aufrechtzuerhalten, weil hier Sozialdemokraten schon bewusst ist, dass langfristig Europa mit Russland kooperieren muss, ökonomisch, vielleicht irgendwann auch sicherheitspolitisch. Das ist ein Ansatz in diese Richtung. Genau dieser Ansatz gefällt es vor allem osteuropäischen Staaten nicht, die, nachdem sie selbstständig geworden sind, aus ihren Erfahrungen mit oder innerhalb des sowjetischen Blocks, glauben jetzt bedingungslos, sich den Interessen der USA unterwerfen zu müssen. Die osteuropäischen Staaten wollen zusammen mit einer Fraktion, auch in Westeuropa, die wollen diese Diversifizierung, die Verringerung der Energieabhängigkeit eigentlich nicht, weil sie lieber sich im Schoß des großen Bruders wohlfühlen, Dazu gehört zum Beispiel Herr Fischer, der ganz anderes handelt energiepolitisch als Schröder. Er ist der Vertreter einer Fraktion zusammen mit amerikanischen Persönlichkeiten, die die stärkere Abhängigkeit der Energieversorgung von Europa von dem Mittleren Osten bevorzieht und die Diversifizierung ablehnt und auch konkret Position bezieht gegen zum Beispiel Nord Stream. Man kann sehen, dass es eine starke Fraktion in Europa gibt, die genau die Nord Stream Versorgung, Nord Stream 1 und vor allem jetzt 2, verhindern will und stattdessen die eigene Abhängigkeit von den USA durch Import des teuren Fracking-Gas bevorzugt. Es ist absurd, aber das passiert im Rahmen dieser konträren Interessen innerhalb von Europa selbst.
Aber glauben Sie, dass Nord Stream 2 zu einem Paradigmenwechsel führen wird oder wird eine bestimmte Hegemonialmacht überreagieren? Was glauben Sie?
Ja, man sieht, wie wichtig diese Diversifizierungspolitik für Unabhängigkeit der EU ist und wie problematisch sie für die US-Politik sein wird. Hier droht eine Säule der Abhängigkeit der EU zu brechen. Deswegen versucht die Regierung Trump mit aller Macht propagandistisch und auch konkret gegen Nord Stream vorzugehen. Der US-Botschafter in Deutschland, der hat sehr stark die Unternehmer, die im Zusammenhang mit Nord Stream kooperieren, angesprochen, auf welche Weise auch immer, und ihnen mit Sanktionen gedroht. Die USA versuchen, mit Sanktionen gegen Nord Stream vorzugehen. Das ist das Neueste, was man aus USA gegenüber Europa kennt, wahrnimmt. Man sieht, dass die USA ihre Sanktionenmacht allmählich auch für die Durchsetzung ihrer Hegemonialpolitik, für die Aufrechterhaltung der Abhängigkeiten der EU von sich auf vielen verschiedenen Ebenen allmählich anfangen wahrzunehmen. Man sieht, dass die Bundesregierung ein Quota für den Vereinigten Staaten vorgenommen hat, vollzogen hat. Herr Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, hat vor einigen Wochen plötzlich das Projekt, ein neues Projekt der Energieversorgung für Deutschland in Kooperation mit USA durch Import von teurem Fracking-Gas aus der Tasche praktisch gezogen und präsentiert. Das heißt, die Bundesregierung gibt dem US-Druck nach und man kann sich wieder hier das Bild Kaninchen vor der Schlange vor Augen führen, wie plötzlich Kaninchen den Schwanz einzieht, wenn die Schlange hustet. Das ist typisch für die Handlungsunfähigkeit und Gradlinigkeit der europäischen Politik wegen ihrer sehr starken Verflechtung und Abhängigkeiten von USA.
Was ist die Rolle Israels bei diesen ganzen Auseinandersetzungen im Mittleren Osten? Trump hat ja eine sehr enge Beziehung zu Israel, nicht nur energiepolitisch, sondern auch ideologisch. Diese wird nun immer enger, es wird immer zugespitzt. Was glauben Sie, warum das so ist?
Man kann Israel-Problem im sicherheitspolitischen Kontext einordnen. Viele sagen, dass Israel ein Riesenflugzeugträger der USA ist, und was ja auch stimmt. Die militärische Kooperation mit der USA, mit Israel, ist langfristig begründet, historisch begründet. Und Israel ist von den Waffenlieferungen aus USA zum großen Teil abhängig. Israel betreibt eine Politik, die zur Kontrolle, erstmal zur Spaltung der mittelostlichen Staaten dient. Israel hat es auch geschafft, die Araber gegen Iraner, alle wieder gegen Türken und umgekehrt in verschiedenen Konflikten aufzuwiegeln. Und Israel versucht auch regionalen Stammeswidersprüche, zum Beispiel Kurden gegenüber den Staaten, in denen Kurden angesiedelt sind, für sich zu nutzen. Israel unterstützt zum Beispiel die Kurden im Irak gegen Iran, versucht auch gegen Syrien, sie zu instrumentalisieren. Diese Politik der Spaltung und Herrschaft, die USA auf der größten Bühne, auf der größten internationalen Bühne betreiben, betreibt Israel in der Region. Insofern gibt es zwischen diesen beiden Polen sehr nachhaltige und strukturelle und gegenseitige Beziehung.
Es ist eine steile These zu sagen, dass diese Aufheizung von verschiedenen Konflikten, auch des Iran-Konflikts von Seiten Israel und der USA, dem Projekt eines Groß-Israels dient?
Das ist möglicherweise die Sicht des Zionismus als Ideologie. Die zionistischen Regierungen in Israel haben sicherlich das im Hinterkopf. Aber ob die USA dieses unbedingt wollen, kann man nicht erkennen. Das muss auch nicht. Es reicht schon, wenn Israel jetzt sehr stark mit Saudi-Arabien kooperiert gegen Iran. Das ist schon ein Novum, das hat es bis vor 10 Jahren nicht gegeben. Dieses Bündnis ist stark genug, um weiterhin die Spaltungspolitik zu betreiben. Es ist nicht im Interesse der USA, aus kleinen Staaten große Staaten zu machen. Wahrscheinlich auch nicht aus Klein-Israel ein noch größeres Israel zu machen. Es ist wichtig für die Vereinigten Staaten, die vorhandenen Staaten in ihrem Sinne zu nutzen, möglicherweise die größeren Staaten sogar in Kleinstaaten zu verwandeln. Das gilt für Iran. Bei dem drohenden Irankrieg geht es letztlich auch darum, dass Iran nach ihren Iran ist ein Vielvölkerstaat, aufgelöst wird. Das ist im Interesse von Saudi-Arabien. Iran wäre dann nicht mehr regionale Großmacht. Allerdings wäre Saudi-Arabien selbst auch die Zielscheibe für den nächsten Schritt. Denn die USA gehen von ihren Hegemonialinteressen aus und nicht von momentanen Bündnissen. Die USA haben mit Saddam Hussein ein vorübergehendes starkes Bündnis im Irak-Iran-Krieg gehabt. Dann haben sie Saddam Hussein fallen gelassen und sein Regime gestürzt und ihn persönlich ermordet. Man sieht, jedenfalls die hegemonialpolitischen Interessen sind viel langfristiger angelegt und die muss man auch erkennen, auch den regionalen Mächten vor Augen führen, von welchen enormen Macht sie sich instrumentalisieren lassen.
Aber wie bewerten Sie dann das Projekt von Kushner, Trumps Schwiegersohn, das sogenannte Deal des Jahrhunderts? Da geht es darum, dass Palästinenser Geld bekommen sollen, um den Status quo im Gegenzug anzuerkennen und jegliche Ansprüche abzutreten. Es kursiert die Summe von 50 Milliarden Dollar.
Die arabischen Staaten sind bis jetzt dagegen. Kushner denkt genauso wie Trump. Das sind im Grunde genommen Makler, die zur Macht gekommen sind. Sie glauben, man kann mit Deals, Trump spricht auch nicht von Abkommen, von Regeln, sondern von Deals. Und das gehört mit in diese Kategorie. Ich habe meine Zweifel, ob man, ob diese Art von Lösung den regionalen Konflikten ernst gemeint ist. Es ist eher ein Handel, der hier vorgeschlagen wird, aber der wird nicht einschlagen. Der wird von den Völkern in der Region nicht angenommen werden.
Kommen wir zum dritten Bereich, zum dritten Abhängigkeitsbereich. Es geht um die Währung. So gut wie jedes Land der Welt ist vom Dollarsystem abhängig. Wie ist es dazu gekommen, dass der Dollar so eine Vorrangstellung hat?
Auch dies entwickelte sich nicht nach einem Plan. Das wäre falsch anzunehmen, dass es irgendeine Zentrale gibt, hegemonialpolitisch in Washington, die alles mit Puzzle und mit Planspielen nach und nach schon von vornherein geplant hat und nun umsetzt. Das ist nicht der Fall. Das kann man an Beispiel wie Dollar die heutige Funktion spielt deutlich machen. Dollar hatte nach dem Zweiten Weltkrieg im Bretton Woods-System eine völkerrechtlich abgesicherte Funktion. Innerhalb vom Bretton Woods-System ab 1948, dieses System ist in Bretton Woods verabredet worden, war an Gold gekoppelt. Das heißt, Dollarbewegungen in der Welt hätten Goldbewegungen zufolge gehabt. Und das war völkerrechtlich verbindlich. Die USA dürften nicht so ohne weiteres Dollar produzieren, ohne gleichzeitig zu gefährden, dass sie dementsprechend, wenn eine der Vertragsstaaten darauf besteht, für ihr Dollar Gold zu bekommen, diese vertragliche Verpflichtung auch zu erfüllen. Sie waren gebunden, eingebunden in einem System, was kontrollierbar war. Nun hat aber genau, haben die Vereinigten Staaten den Dollar, als sie in finanzielle Schwierigkeiten während des Vietnamkrieges gekommen waren, den Dollar benutzt als Hebel der Finanzierung des Krieges. Sie haben einfach mehr Dollar produziert, als sie dürften. Das haben Vertragsstaaten, vor allem europäische Staaten, Frankreich, haben gemerkt. Sie haben gemerkt, dass Dollar eine Abwertung erfährt. Und diese Abwertung bedeutet für alle Länder, die verpflichtet waren, eine bestimmte Summe von Dollarguthaben in ihren Zentralbanken zu halten, dass sie verlieren dadurch. Frankreich hat daraus die Konsequenz gezogen und hat die Menge an Dollar, die entwertet war, nach USA, nach Washington gebracht. Und das war, glaube ich, Anfang der 1970er Jahre. Und dafür Gold verlangt, wie es vertraglich vereinbart war. Dadurch haben die USA die Erfahrung gemacht, dass sie nun mit ihrer Hegemonialpolitik, dass sie überall in der Welt sich einmischen wollen, an die Grenzen, währungspolitisch an die Grenzen gekommen sind. Auf der anderen Seite hatten sie wiederum die Erfahrung gemacht, dass inzwischen ein anderes Gut, nämlich der Ölhandel, die Position des Goldes faktisch übernommen hatte. Schon damals, Anfang der 1970er Jahre, war Öl das am weitesten gehandelte homogene Gut. etwa 4-5% des Welthandels bestand aus Öl. Und dadurch war die Nachfrage nach Dollar, weil Öl in Dollar gehandelt wurde bis dato, sehr stark. Und solange Nachfrage nach Dollar bestehen bleibt, kann der Dollarwert stabil bleiben oder sogar steigen. Darin erkannten die USA eine neue Möglichkeit, sich von Goldbindung zu lösen. Und das haben sie auch gemacht. Sie haben 1973 Bretton Woods-System aufgekündigt, ohne dass irgendwas zu dem Zeitpunkt an einer Währungskrise entstanden ist. Niemand hat dagegen was unternommen, niemand von den anderen Staaten hat dafür plädiert, nun etwas anderes anstelle von Dollar zu setzen als Weltwährung, das Interesse von allen Staaten verkörpert. Man muss allerdings wissen, ökonomisch gesehen ist Weltwährung ein öffentliches Gut, ein global öffentliches Gut. Da hätte die Weltgemeinschaft Anspruch darauf gehabt, ein System zu entwickeln, bei dem nicht ein Staat über eine Weltwährung als politischer Hebel gewinnen könnte, eine Macht darüber gewinnen könnte. Dies wurde verpasst, haben alle Staaten irgendwie, wie das normal ist, planlos das System übernommen. Die USA haben daraus den Nutzen für sich gezogen und haben angefangen zu überlegen, wie die Bindung von Dollar an Ölhandel langfristig abgesichert werden kann. Da war klar, sie müssen dafür sorgen, dass alle ölproduzierenden Staaten entweder freiwillig oder gezwungenermaßen ihr Dollarexporte auch in Zukunft absehbar in Dollar verkauften. Als erstes kam Ende der 1973er Jahre ein Vertrag mit Saudi-Arabien zustande, zwischen USA und saudi-arabischem König. USA haben sich verpflichtet, das Regime, nicht das Land, sondern das Regime zu schützen. Und Saudi-Arabien hat sich im Gegenzug verpflichtet, ihr Ölhandel auf Dollarbasis zu betreiben. Ähnliches Verfahren wollten die USA mit dem Iran vollziehen, mit allen anderen Staaten auch. Aber nun sind die Staaten in der Region durch die Ölpreissteigerung 1974 eine erste Stufe der Ölpreissteigerung von 2 Dollar je Barrel auf 10 Dollar hat ein bisschen Wirbel in der Weltwirtschaft hervorgerufen und alle Staaten haben gemerkt, dass es hier ein Konfliktpotenzial ist und manche Ölstaaten haben erkannt, dass sie auch über ihre Ölexporte einen ökonomischen Hebel haben, die Schlange als Kaninchen, die Schlange ein bisschen zu ärgern und haben angefangen, ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren, indem sie bekundet haben, sie könnten durchaus sich vorstellen, ihr Öl nicht mehr in Dollar zu verkaufen. Das erste Regime, das sehr stark angekündigt hat, war Saddam Hussein. Und damit war das Ende dieses Regimes mit diesem abstrakten Vorhaben schon vorprogrammiert. Saddam Hussein ist gestürzt worden. Gaddafi, der in ähnliche Richtung gedacht hat, ist gestürzt worden.
Er wollte einen Golddinar einführen.
Bitte?
Er wollte einen Golddinar einführen.
Ja, und die einzelnen Überlegungen waren unterschiedlich, aber alle gingen darauf hinaus, sich von dieser Abhängigkeit zu lösen. Und Iran, die iranische Regierung, hat auch nach der Revolution in ähnliche Richtung gedacht. Man sieht, dass hier schon eine Funktion, die Weltwährung, die Dollar als Weltwährung sich erobert hat in der Weltwirtschaft, nun zu einer militärischen Herausforderung gemacht worden ist. Man sieht das genau in den 70er, 80er, 90er Jahre, die USA angefangen haben, weltweit Militärbasen zu errichten, ihre Rüstungsausgaben vervielfacht haben. Man versuchte in den USA über die militärische Absicherung der Kontrolle im Prinzip alle Staaten, insbesondere die Ölstaaten und die Transportrouten, auf Land und auf See, dafür zu sorgen, dass sie trotz einer tendenziell schwächelnden Ökonomie, dass sie einen ökonomischen Hebel entwickeln, der unschlagbar wäre, nämlich Dollar als Weltwährung weiterhin in der Hand zu behalten und dieses militärisch abzusichern. Man könnte auch in dem Zusammenhang sagen, der Übergang von Bretton Woods-System als Ölhandel-Dollar-Basissystem ist der Übergang von Völkerrecht auf globale militärische Absicherung der Hegemonialposition. Diesen Zusammenhang kann man, glaube ich, auch gut empirisch belegen. Ich würde gerne noch ein Aspekt zu der Dollarfunktion hinzufügen, wie stark diese Funktion der USA geworden ist und wie gefährlich für andere Staaten. Wir sehen, dass die USA in den letzten 10 Jahren viel stärker von Sanktionen reden und immer wieder Sanktionen verhängen, nicht nur gegen feindliche Staaten, sondern auch gegenüber eigenen Verbündeten. Bringen Sie Sanktionen ins Spiel. Sie bringen Sanktionspolitik und praktizieren nicht nur gegen Russland und China, Ölstaaten, Iran vor allem ganz speziell, sondern auch gegen manche europäische Staaten und bei manchem Handel im Zusammenhang mit Handel, mit Zollverhandlungen. Da ist sehr leicht Herr Trump dabei, den Sanktionshebel aus der Tasche zu ziehen. Das können die USA inzwischen, weil die gesamte Finanzströme in der Welt, auch in Europa, abhängig ist inzwischen von Dollarströme, von dem Finanzsektor. Das ist die Stärke der Vereinigten Staaten. Sie haben den Finanzsektor aufgebaut, viel stärker aufgebaut als in anderen Staaten. Sie haben Dollar gestärkt. Mit diesen beiden Instrumenten beherrschen sie im Prinzip ökonomisch auch ihren eigenen Bündnispartner. Und wir sehen hier wiederum, wie stark diese drei Dimensionen, sicherheitspolitische, energiepolitische und währungspolitische, um die Welt und vor allem Europa in Schach zu halten, miteinander verwoben sind.
Ein Land, das sehr stark von Sanktionen betroffen ist, ist der Iran. Ich lese ein paar Headlines vor, die in den letzten Wochen in den Zeitungen und Massenmedien kursieren. Aufgekündigter Iran-Deal seitens der USA. Iran verlässt erstmals Wiener Abkommen. Trumps Angriffsplan gegen den Iran in letzter Minute verworfen. Iranischer Öltanker vor Gibraltar vor den Briten beschlagnahmt. Das ist eine sehr bedrohliche Rhetorik in einer sehr gefährlichen Zeit. Wie ist die Lage im Iran selbst?
Im Iran gibt es grundsätzlich drei gesellschaftliche Strömungen und Machtfaktoren. Einmal die Zivilgesellschaft und fast das halbe Volk, das ausgeschlossen ist aus der Machtausübung. weil ihre Vertreter, weil sie nicht durch Parteien repräsentiert sind, weil ihre Vertreter beim Aussieben der Auswahl, bei der Auswahl von Kandidaten für das Parlament, für Präsidentenamt herausfallen, das System kontrolliert die Machtausübung, die politische Machtausübung schon per Verfassung. Das ist leider so. Innerhalb des Systems selbst, also alle Strömungen, die das System Islamische Republik und die Verfassung in jetziger Form nicht in Frage stellen, gibt es wiederum zwei Strömungen. Eine Strömung, die man mit Prinzipialisten umschreiben kann, die sowohl ideologisch sehr stark Bezug nimmt auf Fundamente des Islams zu Zeiten Mohammed, ob nun ihre Interpretation der Mohammed-Zeit richtig ist oder nicht, das bleibt dahingestellt. Der Islamische Staat, die haben auch versucht, Ähnliches zu verfahren, aber wir wissen, dass das ein Irrtum war. Mohammeds Zeit war nicht so grausam, wie diese neue Fundamentalisten das praktizieren wollten. Ich glaube, auch innerhalb des iranischen Prinzipialisten es Strömungen gibt, die sehr radikal sind, aber dann auch sehr viele Würdenträger, die moderat sind, aber dennoch prinzipialistisch sind und auch außenpolitisch radikal denken und handeln, vor allem eine starke Position gegen USA einnehmen, zum einen aus ideologischen Überlegungen, auch hier dient Feindbild Amerika und Israel der Machtstabilität, der Machtausübung. Auf der anderen Seite ist die kritische Haltung dieser Strömung gegenüber der USA empirisch belegt. Sie können verweisen auf die Einmischung der USA im Iran, auf den Putsch gegen demokratisch gewählte Regierung Mossadegh und auf die Unglaubwürdigkeit der USA bei ihren Verträgen. Sie können jetzt darauf verweisen, dass die USA die Macht sind, die erstmal Vertrag schließen und dann dieses verletzen. Sie haben also viele Fakten auf ihrer Seite, weshalb sie skeptisch sind und stark Widerstand leisten gegen einen neuen Handel mit den USA. Auf der anderen Seite gibt es die moderateren Strömungen, Präsident Rouhani und die früheren Präsidenten Rafsanjani und Khatami repräsentieren diese Strömung, die durchaus gesprächsbereit sind, aber auch im Falle der Verteidigung von Machtinteressen, auch teilweise nationale Interessen, diese Strömung denkt ein bisschen mehr auch an die Nation, an das System. Diese Strömung versucht schon, Lösungen zu finden. Das Iran-Atomabkommen war das Ergebnis der Bemühungen dieser Fraktion mit Außenminister Zarif, einem meines Erachtens sehr moderaten Außenpolitiker, der realistisch ist, der auch sein Land verteidigt. Dieses Iran-Atomabkommen wäre ohne diese Strömung nicht zustande gekommen. Nun muss man sagen, ist im Iran-Atomabkommen, Paragraph 26 und 36, sind iranische Reaktionen im Falle der Verletzung dieses Abkommens durch andere Staaten, USA oder EU, vorgesehen. Iran verletzen immer noch nicht das Abkommen, obwohl in den westlichen Medien das Gegenteil behauptet wird. Das steht in dem Abkommen drin, was Iran tut.
Sie meinen die Urananreicherung?
Die Urananreicherung ist für den Fall der Verletzung des Vertrages, in dem Falle durch EU. Iran sagt, die EU kommt ihren Verpflichtungen nicht nach. Die EU hilft nicht, Iran Sanktionen zu umgehen. Das widerspricht den Verpflichtungen der EU. Also versucht Iran, im Rahmen des Abkommens Schritte einzuleiten, die EU unter Druck setzen. Die Macht, die bis jetzt eindeutig das Abkommen verletzt hat, also nicht aufgekündigt, USA können gar nicht das Abkommen aufkündigen. Das Abkommen ist ein völkerrechtliches Abkommen. Sie können es nur verletzen. Das tun sie. Das wird in den Medien leider falsch dargestellt. Das Verhalten von USA wird als relativiert, als Aufkündigung hingestellt. Das Verhalten des Irans, was abkommenkonform ist, wird als Völkerrechtsbruch dargestellt. Die Medienpropaganda gehen leider in eine Richtung, die öffentliche Meinung eher vorbereitet für einen Krieg.
Das heißt, die Urananreicherung ist kein Vertragsbruch? Richtig? Verstehe ich das richtig? Es ist kein Vertragsbruch?
Nein. Bis zu 5% darf Iran die Urananreicherung anheben. Und die allerletzte Entscheidung, die iranische Regierung getroffen hat, nachdem sie der EU 60 Tage Zeit gegeben hat, obwohl im Vertrag steht 15 Tage Zeit. Die iranische Regierung hat erst mal 13 Monate Zeit gegeben, dann wieder 60 Tage Zeit gegeben und jetzt in der zweiten Stufe immer noch trotz der Entscheidung, die Urananreicherung auf 4,6% anzuheben, bleibt die Islamische Republik unterhalb der im Vertrag vorgesehenen 5%-Grenze.
Was will der Iran damit bewirken?
Ich glaube, dass das eine Verzweiflungstat ist, dass Iran die EU damit deutlich machen will, dass sie nicht mehr moralisch verantwortlich wäre, wenn sie wirklich dazu übergeht, das Abkommen zu verlassen. Aber das ist keine gute Perspektive für Iran. Ich glaube, hier ist die EU an der Reihe. Es ist die EU, die nichts oder kaum unternommen hat, um das Abkommen zu retten. Sehen Sie, diese Instex, dieses Finanzinstrument.
Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Es gibt ja bestimmte Umgehungsmechanismen der EU. Wie Instex, ja. Funktionieren sie?
Ja, die EU hat nach langer Zeit ein Instrument geschaffen, das beim ersten Blick als eine Lösung erscheint, nämlich Instex. Dieses Instex soll Dollar-Transaktionen umgehen und Iran und seinen Handelspartnern, europäischen vor allem, die Möglichkeit geben, über Verrechnung, interne Verrechnung Handel zu betreiben. Aber hier sehen wir schon in dem Kontext ein Pferdefuß drin. Der Handel soll sich dabei ausschließlich auf humanitäre Produkte beschränken. Medikamenten zum Beispiel, Ersatzteile für medizinische Betriebe und vielleicht auch für Flugzeuge. Das sind genau aber die Produkte, die von US-Sanktionen gar nicht betroffen sind. Das heißt, die EU macht hier ein falsches Spiel. Sie täuscht eine Kooperation vor und nutzt ihre eigenen Möglichkeiten, die sie hat, meines Erachtens, um Dollar Transaktionen zu umgehen, nicht. Beispiel, wenn Sie das interessiert, China und Indien und die Türkei, die haben ihr eigene Instex. Das funktioniert. Ja, aber das
machen
Index,
die anders?
Die handeln, die verrechnen tatsächlich so, dass der Handel betrieben wird. Sie beschränken sich nicht auf bestimmte Produkte. Sie verletzen sozusagen die Politik der USA, aber nicht das Völkerrecht. Ich denke, die US-Sanktionspolitik ist ein Völkerrechtsbruch. Die Benutzung der eigenen Währung, was ein öffentliches Gut ist, für die Durchsetzung der politischen Macht, ist meines Erachtens, auch wenn das kein Fachgutachten, juristisches Fachgutachten ist, aber aus meinem Rechtsempfinden ist es eine Völkerrechtsverletzung. Die USA verletzen durch Instrumentalisieren von Dollar das Völkerrecht. Andere Staaten, die umgehen wollen, die versuchen sozusagen im Rahmen des Völkerrechts, aber gegen die US-Interessen, ein Handel mit einem Land wie Iran, das massiv sanktioniert wird, auch völkerrechtswidrig sanktioniert wird, zu umgehen. Das klappt es. Die EU müsste erstmal bei China, in Indien, bei der Türkei, die müssen bei denen an der Tür klopfen und sagen, wie macht ihr das? Stattdessen sagt Herr Norbert Röttgen, Instex würde funktionieren, wenn die Chinesen und Inder mitmachen. Also das ist absurd. Herr Röttgen versucht, die Schuld, dass Instex nicht funktioniert, auf China und auf Indien abzuweichen. Das ist lächerlich. Anstatt zu sehen, dass die es richtig machen, dass es funktioniert, und das Kopieren zu übernehmen, tun nichts. Und Außenminister Maas geht nach Iran und kommt zurück und bedroht sogar Iran, ja nicht das Abkommen zu verletzen, wohl wissen, dass die EU schon lange das Abkommen nicht ernsthaft zu retten versucht.
Aber hat Deutschland nicht ein größeres Interesse daran, weiterhin Freund mit den USA zu bleiben, als Sanktionen umgehen zu wollen?
Bei dem ersten Blick und oberflächlich und kurzfristig gesehen, ja. Und hier sehen wir wieder, das Kaninchen zittert vor der Schlange. Das eigentliche Interesse des Kaninchen ist, sich selbst zu schützen, dafür zu sorgen, dass die Schlange nicht angreifen kann. Deutschland hat ein dringendes Interesse, die EU hat ein dringendes Interesse, einen Krieg gegen Iran zu verhindern, weil Deutschland und Europa wären die ersten Betroffenen, wenn es zu einem Krieg kommt. Der Flächenbrand im Nahen Mittleren Osten, das unausweichlich wäre, wenn die USA und Israel, Saudi-Arabien Bomben auf iranische Atomanlagen werfen. Ein Flächenbrand in der Region würde unausweichlich werden, davon bin ich überzeugt. Auch die anschließende Flüchtlingswelle aus Iran in millionenfache Höhe, wird unvermeidlich sein, nicht mehr kontrollierbar sein Richtung Europa. Die USA nehmen auf diese fundamentalen existenziellen Interessen der EU auch innenpolitisch überhaupt keine Rücksicht. Aber das Kaninchen zittert trotzdem vor der Schlange und tut, anstatt langfristig und nachhaltig zu denken, an die Vereinigten Staaten und tut gar nichts, um das eigene mühsam zustande gebrachte Abkommen zu retten. Das wäre das Allerwichtigste, was die EU machen kann. Zum Beispiel durch die Schaffung eines echten Finanzfonds, um den europäischen Unternehmen, die mit Iran Handel treiben wollen, aber durch US-Sanktionen geschädigt werden, eins zu eins zu entschädigen. Das ist machbar. Warum macht die EU das nicht? Das wäre im langfristigen Interesse der EU das wäre ein Signal gegenüber den Vereinigten Staaten zu sagen, so geht das nicht. Die EU könnte auch gegen weitere Sanktionen, wenn sie kommen sollten, vor dem Haager Gerichtshof wegen Völkerrechtsbruch klagen und die USA zu Schadenersatz zwingen. Das sind alles Signale, die EU geben kann und der Hegemonialmacht sagen kann, so geht das nicht. Die Grenzen einer Überstrapazierung der Hegemonialinteressen gegenüber den Bündnispartnern der USA ist längst erreicht und die EU und vor allem Deutschland müsste meines Erachtens erstens klar sagen, wie nachdem die Bundesregierung gesagt hat, sie ist nicht bereit, Truppen nach Syrien zu schicken. Das war eine kluge Entscheidung. Jetzt zu sagen, auch die Verlängerung, es wird keine Vertragsverlängerung für die deutsche Bundeswehr im Irak, in Jordanien geben. Deutschland muss schnellstens aus dem Mittleren Osten raus, denn die USA wollen versuchen, Deutschland, andere europäische Staaten in einem Krieg, der möglicherweise stattfindet gegen Iran, zu verwickeln, um sie zu einem Koalitionskriegspartei zu machen. Die europäischen Staaten wären dumm, wenn sie dieses Schachspiel nicht erkennen und wenn sie nicht schnellstens aus der Region zurückziehen. Und ich denke, dass ein Rückzug der EU-Staaten aus der Region, militärisch gesehen, auch ein Signal ist, eine Maßnahme ist, die eindeutig den Krieg verhindert. Denn dann wissen die USA, so geht das nicht. Die innerhalb der USA sind ja auch nicht alle der Meinung von Herrn Trump. Die Militärs im Pentagon werden den Hardlinern und Falken wie John Bolton, der unbedingt den Krieg will, sagen, wir sind allein, wir sind isoliert, wir werden noch isolierter und wir werden den Teufel tun, den Krieg von den Kriegstreibern in den USA zu unterstützen. Also muss EU hier auf vielen Ebenen tätig werden, anstatt dass sie Außenminister nach Iran schickt und Iran androht, muss sie selbst handeln und allmählich begreifen, dass die Gefahr von USA kommt.
Glauben Sie, dass ein Krieg mit dem Iran langfristig abwendbar ist?
Ich glaube schon, genau nach diesem Szenario. Das ist sehr wichtig. Wenn Deutschland erkennt, dass das die Stunde ist für Deutschland und Europa, gerade dieser Konflikt, wirklich die Unabhängigkeit, sicherheitspolitische Unabhängigkeit einzuleiten, dann müsste Deutschland, das Parlament und die Bundesregierung erklären, dass Deutschland einen solchen Krieg weder direkt noch indirekt unterstützt. Und damit müsste Deutschland auch USA untersagen, trotz bestehenden Verträge, die Militäreinrichtungen nicht für einen Iran-Krieg nutzen zu dürfen. Rammstein muss meines Erachtens hier nach und nach aus den Händen von USA herausgelöst werden. Deutschland hat die historische Chance, jetzt zu sagen, wir wollen keinen Krieg mit Iran und wir wollen auch nicht das tun, was die US-Regierung gegen deutsche und EU-Interessen will. Insofern hat Deutschland starke politische Macht und starken Hebel, um gegenzusteuern. Ich bin überzeugt, wenn Deutschland so weit wäre, ist der Krieg gegen Iran passé.
Eine heiße Zeit, eine gefährliche Zeit. Wir werden die Krise natürlich weiter verfolgen. Herr Masarrat, vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Ich danke Ihnen für Ihre Einladung und die Möglichkeit, diese sehr komplexe Thematik mit Ihrer Hilfe zu beleuchten.
Vielen Dank.
Danke schon auch.
Das war der RT Deutsch Podcast.